Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
600 Nachrichten hat er in etwa schon bekommen, seitdem er vor gut 3 Wochen einen Aufruf gestartet hat bei Instagram. So in die Richtung, ich übernehme eure Rassismusfälle pro bono als Rechtsanwalt, also quasi kostenlos. Ich spreche vom Anwalt Blaise Francis El Mourabit, der sich seitdem ja die Nächte um die Ohren schlägt, denn tagsüber ist er als Anwalt tätig und nachts beackert er jetzt eben gratis noch diese zusätzlichen Fälle. Er hat mir erzählt, unter den über 600 Nachrichten waren so 200 rechtliche Anfragen, die er bekommen hat, wo es um aktuelle Rassismusfälle geht. Und unter diesen Fällen waren natürlich auch Fälle von Racial Profiling, also Polizeikontrollen, die nur durch äußerliche Merkmale, wie eben zum Beispiel die Hautfarbe, durchgeführt werden. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, kannst du mir genau so einen Fall mal schildern?
Da gibt es einen Fall aus Kaiserslautern. Das war 5 Tage nach dem tragischen Mord an George Floyd in den USA. Da hatte eine meiner Mandantinnen, Elisabeth M., ist auch in eine Kontrolle durch die Polizei geraten. Ihr wurde dann laut Angaben meiner Mandantin sofort unterstellt, dass sie halt Betäubungsmittel bei sich führen würde und zu sich nehmen würde. Sie war zusammen unterwegs nachts mit einer anderen Freundin, die ebenfalls eine dunkle Hautfarbe hat. Elisabeth hat dann halt gesagt, nee, dass sie das nicht fair findet, wie sie behandelt wird und dass sie leider auch schon negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht hätte und hat dann halt gesagt, dass sie eine Handyaufnahme machen möchte, bis die Kontrolle zu Ende ist, halt zu Beweiszwecken, um sich vor unfairer Behandlung zu schützen. Polizisten wehren sich seit jeher enorm gegen jegliche Aufnahmen von Polizeibeamten. Dementsprechend mochte auch der Polizist es in der konkreten Situation nicht, dass er aufgenommen wird. Hat ihr dann gesagt, dass sie die Aufnahme sofort beenden solle und die Aufnahme löschen sollte. Und sie hat dann halt gesagt, nee, ich lösche die Aufnahme erst, wenn die Kontrolle zu Ende ist und ich halt weiß, dass ich fair behandelt worden bin. Der Polizist hat dann jedenfalls das Handy ihr weggerissen, nachdem sie gesagt hat, dass sie es erst löschen würde, nachdem die Kontrolle beendet ist. Und hat ihr dann nach der Angabe meiner Mandantin an den Haaren gezogen und sie auf eine 1,50 Meter hohe Mauer geschubst.
Oh.
Darauf sind dann andere Polizisten hinzugekommen und haben sie dann auf den Boden geschmissen, sie am Boden fixiert. Teilweise waren die dann wirklich zu dritt auf ihr drauf, sodass sie schon angefangen hat, Atemnot zu bekommen.
Oh Gott.
Und geschrien hat, dass sie nicht atmen kann. Letzten Endes haben sie ihr dann die Handschellen angelegt. Sie hat aber auch währenddessen immer wieder geschrien, ja, hört bitte auf, ich tue nichts. Hm. Was ist der Grund? Hat sie auch mehrmals geschrien, ne, weil sie gar nicht verstanden hat, was jetzt überhaupt das Thema ist, ne, was das Problem quasi ist. Hat auch immer wieder gesagt, ja, lasst mich doch einfach hinsetzen. Ja, hört nur auf, mir weh zu tun. Und es wurde aber weitergemacht. Letzten Endes war sie dann am Boden mit Handschellen fixiert und derselbe Polizist, der ihr an den Haaren gerissen hat und das Handy weggenommen hat, laut Angaben meiner Mandantin, hat sich dann mit beiden Knien auf ihren Oberkörper gekniet, sodass sie gar keine Luft mehr gekriegt hat. Sie hat es dann auch wieder geschrien, ich kriege keine Luft. Daraufhin hat dann der Polizeibeamte nur zurückgeschrien, ja, warum schreien Sie denn dann, wenn Sie keine Luft kriegen? Und dann hat sie das Bewusstsein verloren. Ist dann später zum Glück wieder hat sie dann wieder das Bewusstsein erlangt, aber wurde dann auch in Gewahrsam genommen und hat dann die gesamte Nacht in Gewahrsam verbracht. Dann schließen sich da leider noch weitere Vorwürfe gegen die Polizei an seitens meiner Mandantin. Sie sagt halt zum Beispiel, dass sie nicht belehrt worden ist. Die Belehrung wurde ihr bei ihrer Entlassung am nächsten Tag um 12 Uhr vorgelegt zur Unterschrift. Da hat sie sich dann auch berechtigterweise geweigert, das zu unterschreiben. Dann hat sie gesagt, dass sie ihre Periode gehabt hat in dieser Nacht und dass sie die Polizisten in der Zelle um Utensilien gebeten hat, also auf gut Deutsch um eine frische Binde gebeten hat. Hat sie nicht bekommen. Sie hat bis zum nächsten Tag um 12 Uhr laut ihrer Angabe nichts zu trinken und zu essen bekommen. Und was ich auch besonders erschreckend fand, sie hat halt geschildert, als sie in die Zelle gebracht worden ist, hat halt eine Polizeibeamte sie gefragt, ob sie das Licht an- oder aushaben möchte. Da hat sie halt gesagt, ja, das wäre nett, wenn sie das Licht anlassen könnte, weil sie halt sich unwohl fühlen würde und ein bisschen Angst hätte. Es wäre eine ungewohnte Situation für sie, in einer Zelle zu sitzen. Und daraufhin hat dann die Beamte das Licht ausgemacht, die Tür verschlossen und gelacht ist gegangen. Und ist anschließend laut Angaben meiner Mandantin zurückgekommen und hat das Licht mehrfach an- und ausgemacht und hat dabei gelacht. Halt scheinbar.
Gott, das klingt ist ja wie aus einem schlimmen Film.
Ja, also wirklich ganz schlimm. Das sind jedenfalls die Vorwürfe, die meine Mandantin erhebt. Und ich habe leider aus anwaltlicher Sicht im Augenblick auch keinerlei Anlass zu glauben, dass das, was meine Mandantin sagt, gelogen ist.
Das ist ja wirklich ein richtig, richtig krasser Fall. Wenn wir auf deine Tätigkeit gucken, auch jetzt gerade mit so einem krassen Fall, wenn du damit zu tun hast, der lässt dich wahrscheinlich auch nicht locker. Du hast ja einen normalen Job als Anwalt und das ist das, was du zusätzlich in deiner Freizeit sozusagen machst. Was motiviert dich, das alles auch noch alleine komplett durchzuziehen?
Klar ist natürlich, also ich selber habe auch einen Migrationshintergrund und einen afrikanischen Migrationshintergrund. Ich habe Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo, bin in Deutschland zwar aufgewachsen und geboren, aber wie gesagt, habe halt diese Wurzeln und weiß halt leider daher aus eigener Erfahrung, dass man als dunkelhäutiger Mensch in Deutschland leider täglich, ja vielleicht nicht täglich, aber sage ich mal jedenfalls wöchentlich in irgendeiner Form mit Rassismus konfrontiert wird. Sei es halt nur kleiner Alltagsrassismus bis hin zu ja, schwerwiegenden Vorfällen, die halt irgendwie eine rassistische Motivation hatten. Und ja, dementsprechend ist es mir halt persönlich ein Herzensanliegen, halt auch mich für solche Opfer in Anführungszeichen, wobei ich spreche sehr, sehr ungern von Opfern, weil es auch schon fast ein negativ konnotierter Begriff ist, also von Betroffenen, die mit Rassismus zu kämpfen haben, denen dann halt auch zu helfen in solchen Situationen, in rechtlicher Weise, versteht sich, ne?
Diese Woche wurde ja auch viel darüber diskutiert, dass wir keine Studie über Racial Profiling bei der Polizei bräuchten. Das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer gesagt, weil das sei ja nicht erlaubt. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ja, also ich hatte diese Nachricht irgendwann nachts gelesen, als ich auch an unter anderem solchen Fällen gearbeitet habe. Ja, das war wirklich meine Situation. Da sind mir mal kurz vor Wut und auf Frust kurz die Tränen in die Augen wirklich geschossen, als ich das gelesen habe, ja. Weil, muss man sich ja mal vorstellen, ich schlage mir neben meinem Hauptberuf die Nächte um die Ohren, um halt solchen Leuten, die unter anderem von Racial Profiling betroffen sind, zu helfen. Und Herr Seehofer sagt uns dann von oben herab, ja, sowas gibt es gar nicht, weil es ist ja verboten. Das frustriert dann schon enorm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Begründung ist natürlich auch wirklich untragbar. Das ist so ein bisschen so nach dem Motto, man steht vor einer verschlossenen Tür, man weiß nicht, ist es in dem Zimmer unordentlich oder ordentlich, und dann sagt man sich halt, ah, bevor ich es rausfinde, lasse ich die Tür einfach zu. Ja, also er verschließt da wirklich seine Augen und möchte einfach das Problem gar nicht erst wahrhaben und gar nicht erst identifizieren. Und das ist erschreckend, zeigt aber halt auch, womit wir hier in Deutschland zu kämpfen haben, nämlich damit, dass teilweise von Politikern wirklich schon von vornherein ausgeschlossen wird, dass es Rassismus überhaupt im deutschen Staat gibt und auch insbesondere auch in der Polizei halt gibt, was natürlich Quatsch ist. Die Personen, die im Polizeidienst arbeiten, das ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Das heißt, wenn es in der Gesellschaft in irgendeiner Form Rassismus gibt, dann wird es auch Polizisten geben, die rassistisch sind. Das ist ganz normal. Deswegen erschreckt mich das sehr und es ist einfach unheimlich enttäuschend, dass ja diese Mitteilung daraus gegeben worden ist.
Wirst du denn selber häufig von der Polizei kontrolliert?
Ja, werde ich leider schon, aber da kommt es sehr, sehr stark darauf an, was ich für Anziehsachen anhabe. Da bemerkt man auch, wie oberflächlich das wirklich ist. Das soll heißen, wenn ich in meiner Berufskleidung unterwegs bin, sprich im Anzug als Anwalt, dann werde ich sehr, sehr selten kontrolliert. Es kommt immer noch vor, aber sehr selten. Wenn ich wiederum zivil, sag ich mal, unterwegs bin, also sprich mit Jeans, Sportschuhen, vielleicht einem Hoodie, dann habe ich auch mal ganz gerne manchmal auch afrikanische Frisuren, also Cornrows, das sind halt so an den Kopf geflochtene Haare. Wenn ich so unterwegs bin dann und ich sehe halt die Polizei, sag ich mal, auf 50 Meter Entfernung im Hauptbahnhof, dann habe ich schon eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Also ich würde mal so von 40% Wahrscheinlichkeit sprechen, dass ich dann tatsächlich auch angehalten werde und kontrolliert werde. Das allererste, was natürlich total lästig ist, ich verpasse die Bahn normalerweise. Ja. Dann, sowas zieht sich ja dann auch so seine 5 bis 8 Minuten hin. Mhm. Das heißt, dann ist die Bahn weg, dann darf ich erstmal eine halbe Stunde am Bahnhof auf die nächste Bahn warten. Dann kommt aber noch hinzu, was eigentlich viel, viel schlimmer ist, ist halt der Ton der Polizeibeamten in der Situation. Meistens wird man schlicht und einfach direkt geduzt, ja, was schon einfach nicht in Ordnung ist. Teilweise fängt es direkt mit Unterstellungen an, gerade so am Hauptbahnhof oder in Zügen kommt dann direkt halt der Vorwurf, ja, rücken Sie doch die Drogen gleich raus, macht doch gar keinen Sinn. Ah. Oder rück du doch die Drogen gleich raus, macht doch gar keinen Sinn. Teilweise wurde ich schon mal aufgefordert, direkt meine Hosentaschen auszustülpen. Ich meine, eine Durchsuchung ist auch erst unter bestimmten Voraussetzungen, weiteren Voraussetzungen halt zulässig. Ja, und dann bemerkt man halt einfach, wie stark der Unterschied dann ist, wenn ich dann den Anwaltsausweis zücke. Teilweise ist das schon fast Situationskomik. Ja, also teilweise wirklich wird die Kontrolle abrupt abgebrochen. Das ist dann, tschüss, einen schönen Tag noch. Ne? Also total eigenartig. Was aber auch dann zeigt, dass dem Polizisten, glaube ich, dann auch selber bewusst ist, dass sie da schon Grenzen teilweise überschritten haben. Oder aber die Kontrolle wird weiter fortgeführt und der Ton ändert sich halt von, wie gesagt, absolut unhöflich mit Duzen und Unterstellungen zu übertrieben höflich, wo man halt dann auch bemerkt, aha, es kommt leider ganz stark darauf an, ob sich das Gegenüber der Polizei halt zu wehren weiß oder nicht.
Das sagt der Düsseldorfer Anwalt Blaise Francis El-Mourabit, der gerade kostenlos hilft, wenn jemand von Rassismus betroffen ist. Zur Racial Profiling-Studie meldet heute die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer möglicherweise nie die Absicht gehabt habe, eine solche Studie in Auftrag zu geben. Demnach prüfe er jetzt, wie es in seinem Ministerium zu dieser Ankündigung gekommen sei. Das Ganze muss also noch final geklärt werden.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.